Berlin gilt als Hauptstadt der Gründerinnen, als Magnet für Start-ups, kreative und soziale Innovationen. Hier entstehen Ideen, die Wirtschaft und Gemeinwohl neu denken. Von digitaler Infrastruktur bis zu nachhaltiger Stadtentwicklung. Doch während viele an Apps und Algorithmen tüfteln, gibt es eine Ressource, die ganz analog und gleichzeitig essentiell ist. Wasser. Wasser ist mehr als Versorgung. Wasser ist Wirtschaftsfaktor. Wasser ist ein Standortvorteil. Und Wasser ist ein zentrales Element für die Zukunft unserer Städte. In Berlin bewirtschaften die Wasserbetriebe 9.750 Kilometer Kanalnetz. Das ist von Berlin bis nach Rio de Janeiro aus meiner Sicht wirklich weit. Und so sichern die Berliner Wasserbetriebe die Abwasserableitung von Millionen Menschen. Im vergangenen Jahr investierten die Berliner Wasserbetriebe 539 Millionen Euro in Infrastruktur, aber auch in Fachkräfteausbildung und Gewinnung sowie Klimaanpassung. Eine resiliente Metropole braucht ja nicht nur Rohre, sondern auch grüne Dächer, multifunktionale Flächen und Bäume, die nicht nur Schatten spenden, sondern auch Wasser speichern. Herzlich willkommen bei Kanal Royal, dem Podcast der DWA. Mein Name ist Lisa Bross und ich bin Vorständin der DWA, der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall. Heute spreche ich mit meinem Gast über Wasser als Standardfaktor, über Startups, über Female Entrepreneurship und über die Frage, wie es gelingt, Wirtschaft, Innovation und gesellschaftliche Verantwortung zusammenzubringen. Gerade in einer Stadt wie Berlin, die sich zur wasserbewussten Metropole entwickeln will. Mein heutiger Gast ist Wirtschaftssenatorin, Aufsichtsratsvorsitzende der Berliner Wasserbetriebe und eine sehr engagierte Stimme für wirtschaftliche Teilhabe, Gleichstellung und Innovation. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Franziska Giffey.
Dankeschön.
Wir starten den heutigen Podcast mit einem sanften Einstieg, 5 kurze Fragen. Schießen Sie einfach los, was Ihnen so direkt in den Sinn kommt. Was ist Ihr Lieblingsort am Wasser in Berlin?
Also ich bin super gerne an unseren Seen, natürlich der Mögelsee, aber auch der Wannsee, natürlich der Teglersee. Also da, wo man am Ufer oder am liebsten eigentlich auf dem Wasser sein kann, auf dem Boot, bin ich gerne.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, gerade bei den aktuellen Temperaturen, die wir in Berlin haben. Wenn Sie ein Start-up gründen würden, was wäre das denn?
Gute Frage. Ich glaube, ich sag mal so, wir sind Startup-Metropole Nummer 1 in Deutschland. Wir haben über 5000 Startups, über 100.000 Menschen, die in unseren Startups arbeiten. Die Ideen sind ganz, ganz breit, was man alles tun kann. Was mir immer wichtig ist, ist, dass diejenigen, die eine Unternehmensidee entwickeln, und das würde ich für mich auch so sehen, dass das etwas sein muss, was auch tatsächlich eine Wirkung hat, einen Impact, einen sozialen Impact. Mich beeindruckt es, wenn Menschen Unternehmen gründen, die wirklich die Welt verbessern, die etwas dazu beitragen, dass Dinge besser werden und nicht Lösungen für Probleme entwickeln, die wir noch gar nicht kannten. Und insofern, ich würde auf jeden Fall im Bereich des sozialen Unternehmerinnentums unterwegs sein.
Das finde ich schön, das klingt sehr gut. Kommunale Unternehmen unterschätzt oder überreguliert?
Ich glaube, dass die kommunalen Unternehmen erstmal sehr, sehr wichtige Träger unserer Daseinsvorsorge sind. Wir haben hier in Berlin ja eine Vielzahl an wirklich den größten deutschen kommunalen Unternehmen, weil wir nun mal eine fast 4 Millionen Metropole sind. Bei uns ist alles ein bisschen größer. Das Wassernetz, das Stromnetz, die Frage von Müllentsorgung, von Versorgung mit Wärme, mit allem, was man braucht, mit verkehrlicher Infrastruktur. Und ich glaube, dass Regulierung nötig ist, dass wir natürlich schauen müssen, wie unsere Unternehmen auch handlungsfähig sein können. Aber ich würde nicht sagen, dass die unterschätzt sind. Vielleicht manchmal nicht genug wertgeschätzt. Ja, und das muss man sagen. Ab und zu muss man auch den Berlinerinnen und Berlinern sagen, was sie eigentlich an ihren öffentlichen Betrieben haben. Und auch wenn über das eine oder andere Mal dann vielleicht auch geschimpft wird oder gemeckert wird, wir sind hier schon auf einem sehr guten Niveau, was unsere Versorgung und was unsere Daseinsvorsorge durch die kommunalen Unternehmen angeht. Und dafür arbeiten wir auch, dass das so bleibt.
Auf jeden Fall. Ja, das Wertschätzen der kommunalen Infrastruktur, natürlich insbesondere aus unserer Sicht der kommunalen Infrastruktur im Wasser, ist auch ein Herzensthema oder auch ein zentrales Anliegen unseres Podcasts. Von dem her stimme ich Ihnen da auf jeden Fall zu. Wasserwirtschaft, eher ein Herzensthema oder Pflichtaufgabe?
Absolutes Herzensthema, weil, wissen Sie, jeder verreist ja im Sommer gerne. So. Und ich finde immer sehr interessant, wenn man in andere Teile der Welt reist und an wie vielen Orten auf der Welt es absolut nicht selbstverständlich ist, dass man einfach im Badezimmer den Wasserhahn aufdreht und das Wasser, was da rauskommt, trinken kann, sich damit die Zähne putzen kann, genügend Wasser verfügbar zu haben in einer hervorragenden Qualität ist bei weitem nicht selbstverständlich, obwohl es so lebensnotwendig ist. Und ich sehe das immer wieder, in wie vielen Ländern eben Wasserknappheit herrscht, in wie vielen Ländern die Qualität des Wassers absolut zu wünschen übrig lässt und wo es eben auf keinen Fall selbstverständlich ist, Wasser einfach aus dem Hahn trinken zu können. Das ist so ein Wert an Lebensqualität. Und dass wir das hier auch in Berlin gewährleisten können für fast 4 Millionen Menschen, nicht nur die Wasserversorgung, sondern auch eine hervorragende Abwasserentsorgung, das ist ein riesiger Wert an sich. Und das deutlich zu machen, auch noch geschmacklich, sage ich mal, also mir schmeckt das Berliner Wasser super.
Ja.
Gibt's auch hier gerade bei uns auf dem Tisch, können Sie ja mal probieren. Und das ist einfach toll, dass wir das haben. Und das ist eine große zivilisatorische Errungenschaft, die man gar nicht hoch genug schätzen kann, und dafür zu arbeiten, dass das auch in Zukunft so ist und dass wir diesen Qualitätsstandard halten und diese Versorgungssicherheit und auch die Bezahlbarkeit halten, das ist absolut Herzenssache.
Dass mein Herz für Wasser schlägt, brauche ich, glaube ich, an der Stelle nicht zu erwähnen. 3 Worte, die Berlin als Wirtschaftsstandort beschreiben.
Innovation, Kreativität und Vielfalt. Würde ich sagen. Wir haben hier unser großer Wert, den wir haben, ist, wir haben eine riesige Branchenvielfalt. Dadurch sind wir viel krisenresilienter. Wir haben sehr, sehr viele kreative Unternehmen und Unternehmerinnen und Unternehmer. Und vor allen Dingen, wir wollen Innovationsstandort Nummer 1 in Europa werden. Da sind wir schon sehr gut. Wir messen uns mit Paris, mit London, mit Barcelona. Und das ist unsere Kraft und Stärke.
Ich denke, das beschreibt Berlin echt wirklich gut. Ja, steigen wir doch mal ein bisschen tiefer ein. Frau Giffey, Sie sind Wirtschaftssenatorin von Berlin. Gleichzeitig sind Sie aber auch noch Aufsichtsratsvorsitzende der Berliner Wasserbetriebe. Etwas, was vielleicht nicht jede und jeder, der hier zuhört, unbedingt weiß. Was bedeutet Ihnen denn dieses Amt und welche Rolle spielt die Wasserwirtschaft für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung von Berlin?
Also es ist so, dass ich ja Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe bin. Manche anderen mag denken, das sind private Betriebe. Nein, mit dem Wort Betriebe sind unsere Landesunternehmen gemeint. Also da gehört die BSR dazu, da gehört die Berliner Energie und Wärme dazu, da gehören auch die Wasserbetriebe dazu oder die Messe, die Investitionsbank. Wir haben hier die Aufgabe, diese Landesunternehmen im Aufsichtsrat zu begleiten, ihre Tätigkeit natürlich auch ein Stück weit zu kontrollieren, aber auch zu befördern. Es ist also eine Aufgabe, die sichern soll, dass die Tätigkeit der Landesunternehmen entsprechend der Vorschriften passiert, aber auch, dass die Tätigkeit so erfolgen kann, dass die Landesunternehmen auch von der Landesregierung mit in die Lage versetzt werden, ihre Arbeit gut zu machen.
Mhm.
Das heißt, wir haben die Aufgabe, eben diesen Dreiklang aus letztendlich Investitionen in die Zukunft, auf der einen Seite Versorgungssicherheit für die Bevölkerung und zum dritten das Thema Bezahlbarkeit zu gewährleisten. Dieser Dreiklang gilt für alle Leistungen der Daseinsvorsorge. Und unsere Aufgabe ist es, wirklich auch zu schaffen, dass unsere Landesunternehmen gesund wirtschaften, dass sie auch nicht in die roten Zahlen kommen, sondern dass sie vernünftig ihre Leistung erbringen, dass sie einen fairen Preis machen und dass sie aber auch investieren in Fortentwicklung. Und das ist das, was wir hier tun. Und das ist für mich eine sehr wichtige Aufgabe, die auch sehr viel Zeit erfordert. Das muss man sagen, denn unsere Wasserbetriebe sind Riesenunternehmen. Wir haben über 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ein Riesenkanal- und Rohrnetz. Es ist immer was zu investieren. Wir haben letztes Jahr, nur mal um eine Zahl zu nennen, über 500 Millionen Euro investiert in unser riesiges Netz, in die Werke. Das sind Größenordnungen, da findet man nirgendwo in Deutschland, auch fast kaum in Europa, eine vergleichbare Größenordnung. Und deswegen ist das schon eine große Verantwortung, diese Arbeit auch gut zu begleiten.
Das glaube ich. Wirklich gigantische Summen, aber auch wirklich eine tolle Leistung aller Beteiligten. In Ihrer Zeit als Bezirksbürgermeisterin von Neukölln, da haben wir ja wirklich eine beeindruckende Vita, kann man gerne mal reingucken. Da haben Sie sich intensiv auch mit Fragen der Daseinsvorsorge vor Ort beschäftigt. Wie prägt denn so diese Erfahrung von damals heute noch Ihre Sicht auf kommunale Unternehmen wie die Wasserbetriebe, aber eben auch die Leistung, die sie erbringen, gerade auch so im Hinblick auf soziale Verantwortung und Teilhabe?
Mhm. Also ich habe ja 16 Jahre im Berliner Brennpunktbezirk Neukölln gearbeitet, habe dort in verschiedenen Funktionen als Bildungsstadträtin, als Bezirksbürgermeisterin, auch als Europabeauftragte für viele soziale und Integrationsprojekte gearbeitet und immer wieder erlebt, wie wichtig das ist, dass wir allen Menschen in unserer Stadt gleiche Chancen geben und dass eben die Chancen auch unterschiedlich verteilt sind und immer noch sehr davon abhängt, welchen Weg macht ein Kind? Wie ist zu Hause? Inwiefern ist Unterstützung zu Hause da? Inwiefern gibt es eben tatsächlich auch in einer sozial schwierigen Situation zusätzliche Unterstützung von außen, damit wirklich jedes Kind die gleichen Chancen hat? Und wir sind hier nicht in einer Situation, wo Menschen verhungern müssen oder verdursten oder nicht genügend essentielle Lebensgrundlagen haben. Aber wir sind schon in einer Situation, wo es eine soziale Armut gibt und wo eben die Teilhabechancen nicht überall die gleichen sind. Das ist halt, war für mich immer ein Antrieb, auch in der Politik mich zu engagieren, weil ich wollte, dass, um das mal ganz einfach zu sagen, jedes Kind, das in Berlin geboren ist und aufwächst, die gleichen Chancen im Leben hat. Und da zählt natürlich die Daseinsvorsorge dazu. Da geht es um Zugang, da geht es um Teilhabe, da geht es um Bezahlbarkeit, um faire Leistungen. Und es ist ganz klar, alles fängt damit an, dass man eben gesund leben kann. Und dazu gehört logischerweise auch eine gute Versorgung mit Trinkwasser und mit eben auch den nötigen Lebensmitteln. Deswegen ist die Arbeit, die hier passiert in den kommunalen Landesunternehmen, eben auch so wichtig, weil sie nicht exklusiv nur Bestimmten zur Verfügung steht, die sich das leisten können, sondern weil sie allen zur Verfügung steht, weil es um das Gemeingut geht, um das Gemeingut Wasser und um das Gemeingut Lebensqualität und Gesundheitsschutz. Und wenn wir über die Abwasserentsorgung in unserer Stadt sprechen, die ja exzellent funktioniert, wo wir wirklich in den Klärwerken ja auch ganz neue innovative Technologien haben, wo wir auf einem Reinigungsniveau sind, das extrem hoch ist, wo wir es schaffen, dass eben auch über Kreislaufwirtschaft, über die Nutzung der Wärme aus dem Abwasser eben viel an Wiederverwendung und Ressourcennutzung auch passiert. Das ist schon ein sehr gutes Niveau und das bedeutet, dass wir es schaffen, eben über diese kommunale Daseinsvorsorge allen Berlinerinnen und Berlinern, egal ob die viel oder wenig Geld haben, egal wo sie geboren sind, wie sie leben, die gleichen Möglichkeiten zu öffnen. Und das ist, finde ich, bei der Frage, in welcher Stadt wollen wir eigentlich leben, ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
Auf jeden Fall extrem wichtig in der auch zukünftigen Gestaltung und auch in den aktuellen Tendenzen, die wir ja erkennen können, und dagegen zu steuern, indem man alle mitnimmt. Sie haben vor einiger Zeit mal gesagt, Wasser ist ein pures Morgen. Was steckt denn hinter diesem Satz und wie gelingt es, Wasserinfrastruktur als Zukunftsthema in der öffentlichen Wahrnehmung noch mehr zu verankern?
Ja, der Satz, der kommt aus der Kampagne der Berliner Wasserbetriebe tatsächlich. Okay. Und diese Überlegung, das haben wir im Aufsichtsrat auch aufgegriffen, eben Wasser als pures Morgen, ich finde einfach ein sehr, sehr schönes Bild, weil das ein Bild ist, das eben sagt, wenn wir uns heute darum kümmern, dass wir eine gute Wasserqualität gewährleisten, dass wir eine gute Kreislaufwirtschaft haben, dass die Abwasserentsorgung auf modernstem Niveau ist, dass das, was wir einspeisen in unsere Flüsse, in unsere Kanäle, das, was wir tun in Sachen Regenwassermanagement, wenn das heute gut funktioniert, dann sind wir morgen und auch heute schon eine lebenswerte Stadt und dann sind wir auch wettbewerbsfähig mit anderen, dann können wir unsere Umweltstandards halten, dann können wir etwas für den Klimaschutz tun, dann können wir eben auch für künftige Generationen Sorge treffen. Und das ist etwas, was absolut treffend ist, auch für das, was die Wasserbetriebe tun. Eben nicht nur an die heutige Ver- und Entsorgung denken, sondern auch zu sagen, was müssen wir eigentlich machen, um in die Zukunft zu investieren und eine so gute Qualität zu gewährleisten, dass wir auch in einer wachsenden Stadt, und wir bewegen uns ja auf die 4 Millionen Menschen zu, wir versorgen auch Teile von Brandenburg noch mit, insbesondere bei der Abwasserentsorgung, um da zukunftsfähig zu sein. Und am Ende, ja, Wasser ist Leben, Wasser ist die Grundlage für alles. Und wenn wir uns darum gut kümmern, dann können wir vieles andere auch ermöglichen. Und deswegen ist dieser Satz für mich sehr treffend gewählt.
Ja, ich fand ihn auch wirklich schön, deswegen habe ich ihn aufgegriffen. Berlin ist ja Vorreiterstadt im Bereich der wasserbewussten Stadtentwicklung. Mit der Berliner Regenwasseragentur wurden auch schon wirklich zahlreiche Projekte umgesetzt. Neben wasserbewussten Quartieren wie die Rummelsburger Bucht, die ja auch schon wirklich einige Jahre etabliert ist, auch schön genutzt wird, ich ströne da auch immer sehr gerne rum, wurde dieses Jahr auch der Gendarmenmarkt eingeweiht. Ich fand es hier wirklich interessant, dass viele Pressestimmen erstmal die Bäume vermisst haben. Mhm. Aber da eigentlich total untergegangen ist, was wassertechnisch da ein, ja, unter den Pflastersteinen sich verbirgt, mhm, wie aufwendig dort die Versickerungsanlagen, die Wasserfilter etc. sind. Und das spiegelt so ein bisschen wider, wie es uns in der Wasserwirtschaft häufig geht.
Dass wir nicht gesehen werden.
Nicht gesehen werden, genau. Und ja, mir stellt sich da häufig die Frage, und vielleicht haben Sie ja auch Ideen, wie soll sich aus Ihrer Sicht Berlin in den nächsten Jahren klimaangepasst und wasserbewusst weiterentwickeln? Und wie will die Stadt Berlin, die Berliner Wasserbetriebe und die Berliner Regenwasseragentur die Sichtbarkeit derartiger Maßnahmen erhöhen?
Also ich stimme Ihnen absolut zu, wenn alles läuft und funktioniert, dann guckt keiner hin, was vielleicht unter der Erde da so ja passiert, und dass es auch nötig ist, dass man eben investiert, um das alles intakt zu halten. Es wird ja dann auffällig, wenn was nicht funktioniert, wenn ein großer Wasserrohrbruch ist oder man irgendwelche Absperrungen hat, weil eben Leitungen saniert werden müssen. Und der Gendarmenmarkt ist wirklich ein sehr schönes Beispiel. Wir haben diese Baustelle, diese ganze auch Regenwassermanagementanlage, die unterhalb der Erdoberfläche ist, ja mit den der Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsstruktur gefördert. Das war ein über 20 Millionen Euro Projekt. Und viele sind dann da hingekommen und haben gesagt, ja, wo ist denn jetzt hier das Geld geblieben? Also ich sehe ja gar nichts.
Genau.
Ja, weil eben sehr viel der Mittel, die da eingesetzt worden sind, für unter der Erde verwendet wurden, für eben alle möglichen Regulensysteme und Sickersysteme und neueste, modernste Regenwassermanagementmöglichkeiten. Ja. Wirklich ganz toll und beeindruckend, was da passiert ist. Kostet alles eine Menge Geld, sieht man aber erst dann, wenn es dann wirklich mal Starkregen gibt und der Platz gut gemanagt ist.
Auf
ja
jeden
und
Fall.
Selbst dann sagt der Berliner, na wieso, ist doch kein Problem, ist doch Wasser, ist doch nicht
ist
da.
Nichts passiert.
Ist doch nichts passiert. Ja, there is no glory in prevention. So. Und das ist natürlich immer schwierig, da auch ein Bewusstsein für zu schaffen. Und deswegen finde ich eben wichtig, dass wir versuchen, auch wenn wir jetzt nicht jedes Rohrsystem promoten können, aber schon das Thema Wasser und Wassernutzung, Wasserversorgung auch in den Fokus zu rücken. Und was für mich immer so ein schönes haptisches Beispiel ist, wo wir auch merken, dass die Leute das toll finden, das sind unsere Trinkwasserbrunnen.
Ja, die schon gedacht,
die in der Stadt, sehen,
ja.
Ja, wir haben ja auch die Trinkwassernotbrunnen, also unsere Schwengelpumpen, die wir in der Stadt haben, die sind ja historisch teilweise. Mhm. Das wird ja jetzt auch von den Wasserbetrieben betreut. Und ich finde, diese Trinkwasserbrunnen, auch die Trinkwassernotbrunnen, sind so wichtige Zeichen in der Stadt, dass hier dafür gesorgt wird, dass eben sauberes Wasser auch unterwegs trinkbar ist und dass man sich darum kümmert. Wir haben ja ein ganzes Team, das auch diese Brunnen betreut, das jede Woche eben rumfährt, guckt, ob noch alles in Ordnung ist, ob Verschmutzung sind, ob Reparaturbedarf ist und so weiter. Und das ist etwas, was ich ganz toll finde. Ich muss sagen, ich war jetzt auch vor ein paar Tagen in Wien und habe da was gesehen, was ich in Berlin so noch nicht gesehen habe. Man muss ja auch mal gucken, was machen die anderen. Dort gibt es ja diese Trinkwasserbrunnen, bei denen man noch einen zusätzlichen Knopf hat. Wenn man den betätigt, dann kommt so ein leichter Sprühnebel, der gerade an heißen Tagen natürlich wunderbare Abkühlung bedeutet. Und solche Sprühnebeleinrichtungen, das werde ich auch mal mit unseren Wasserbetrieben besprechen, ob wir für sowas nicht auch mal eine Chance sehen, weil das fand ich wirklich sehr, sehr auch schön und ist auch sehr von den Menschen angenommen worden, gerade was den Hitzeschutz angeht, solche kühlen Orte zu haben, die einfach durch Vernebelung von Wasser im Zusammenhang mit den Trinkbrunnen geschaffen werden. Aber da sehen wir eben auch bei unseren, wir haben ja über 200 Trinkbrunnen hier in der Stadt, die Menschen mögen das und sind da auch ja in einer Situation, wo sie einfach Wasser und die Wasserversorgung auch erleben können direkt und wo die Wasserbetriebe auch präsent sein können. Und auch wenn wir bei großen Sportereignissen eben versorgen mit Berliner Wasser, wenn auf dem Berliner Hoffest die Wasserbetriebe präsent sind und kann sie eben frisches Berliner Wasser trinken, das sind wichtige Anlässe, bei denen natürlich auch dieses Thema nach vorne gebracht wird. Oder Stichwort Ausbildung, wir haben ja einen großen Ausbildungscampus hier in Berlin für unsere Wasserbetriebe, ganz modern, neu gemacht. Viele, viele junge Menschen, die dort eben lernen, in der Wasserwirtschaft damit umzugehen, ausgebildet zu werden, haben wir auch viel investiert, um das so zu machen. Aber Nachwuchsförderung, auch super wichtiges Thema, um eben all das, was damit verbunden ist, auch in die öffentliche Wahrnehmung zu bringen.
Auf jeden Fall. Ich finde es auch ganz spannend, dass beispielsweise in der Rummelsburger Bucht an unterschiedlichen Stellen ja Infotafeln der Berliner Regenwasseragentur sind, die dann eben erläutern, was findet man da eigentlich, was ist jetzt an dieser Wiese besonders. Und um auf die Trinkbrunnen zurückzukommen, in der Tat, ich war auch schon häufiger laufen und habe mich riesig gefreut, wenn da wieder ein Brunnen war, man einen kurzen Stopp einlegen kann. Und das ist interessant, weil wirklich viele Fotos gerade irgendwie auf LinkedIn, Instagram gepostet werden, wo sich Berliner bei den Berliner Wasserbetrieben bedanken für die Brunnen. Und ich freue mich jedes Mal, weil endlich ist Wasser sichtbar. Also auf jeden Fall eine gute Methode, um ja zu zeigen, welchen Wert Wasser hat. Aber kommunale Unternehmen stehen ja oft ja so zwischen einem öffentlichen Auftrag und wirtschaftlichem Druck. Für Sie als Wirtschaftssenatorin und ja auch für die Betriebe ganz essentiell. Wie gelingt es aus Ihrer Sicht da, die Balance zu halten? Sie hatten ja vorhin schon mal angesprochen, welche Aspekte da eine Rolle spielen. Und gleichzeitig dann aber eben auch attraktiv für Fachkräfte und Innovation zu sein. Wir haben ja so das Spannungsfeld zwischen günstigen Gebühren. Gleichzeitig wollen wir natürlich auch die Fachkräfte entsprechend entlohnen. Wie schafft man da so den Spagat?
Also für mich ist ganz wichtig an der Stelle einfach zu sagen, es ist völlig klar, dass auch ein Landesunternehmen, ein kommunales Unternehmen wirtschaftlich arbeiten muss. Also wir können nie eine Unternehmensführung auf Dauer zulassen, die über Gebühr ans Eigenkapital rangeht oder die sogar mit Verlusten wirtschaftet. Wenn man investiert, heißt das natürlich Aufwand, das heißt auch vielleicht Finanzierung. Aber man muss sagen, die Berliner Wasserbetriebe wirtschaften sehr gut. Sie haben einen hohen Jahresüberschuss gehabt. Die Gewinne werden auch verwendet für Investitionen, das ist auch notwendig. Also wir haben hier ein sehr solide, arbeitendes, gut wirtschaftendes Unternehmen, das einen guten Eigenkapitalbestand hat, einen guten Rücklagenbestand hat und sehr hohe Investitionen tätigt. Das sind erstmal sehr gute Rahmenbedingungen. Und gleichzeitig haben wir ja nach der Rekommunalisierung der Wasserbetriebe, also quasi zurückholen aus privater Hand in Landeshand, das ist jetzt über 10 Jahre her, immer auch gesagt, für uns ist das Thema der Gebührenstabilität von essentieller Bedeutung. Und deshalb hat es in den letzten Jahren auch keine Gebührenerhöhung gegeben. Und man muss ja wissen, bei uns kostet der Kubikmeter Wasser nicht mal 2 Euro.
Ja.
Ja, der Kubikmeter, 1000 Liter. Ja?
Umgerechnet auf den Liter Wasser ist das ja wirklich...
Das ist nicht mal ein Cent.
Genau.
Ja? Da reden wir von halben Centbeträgen oder sowas. Und das ist also wirklich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja? Und natürlich gibt es immer auch dann große Diskussionen über die Gebühren. Viele Menschen, wenn man die fragt, sag mal, was denkst du, was 1000 Liter Wasser kosten? Ne? Da kommen sonst was für Beträge raus. Aber keiner sagt 1 Euro noch was. Ja? Weil die Leute eigentlich vermuten, dass es teurer ist. Und das ist das eine, dass man auch mal den Wert deutlich macht, ja, zu welchem günstigen Preis es angeboten wird. Und auf der anderen Seite auch zu sagen, ja, wir werden aber auch perspektivisch ein bisschen die Gebühren erhöhen müssen, damit wir all die Investitionen, die nötig sind, auch tätigen können, damit wir die Leute bezahlen können, damit wir die Tarife bezahlen können. All das, was nötig ist, muss auch finanziert werden. Aber wir sind immer in einer Balance zwischen einerseits investieren und andererseits dafür sorgen, dass eben die Gebühren nicht über Gebühr im wahrsten Sinne steigen. Und da sind wir in Berlin wirklich im guten Mittelfeld und sind da überhaupt nicht in einer großen Ordnung unterwegs, die man nicht vertreten kann. Im Gegenteil, ich erlebe immer wieder, dass Leute überrascht sind, wie günstig das Wasser, auch das Abwasser in der Stadt ist, in der Ver- und Entsorgung. Und das ist auch weiter unser Anspruch. Aber trotzdem brauchen wir wirtschaftlich solide arbeitende Unternehmen. Deshalb der Unterschied zu einem Privatunternehmen. Wir sind eben nicht auf Gewinnmaximierung aus, um jeden Preis und so viel wie möglich, sondern unser Ziel ist immer, dass wir eine gute, solide Unternehmenstätigkeit haben mit Gebühren, die fair sind, aber eben trotzdem so aussehen, dass auch das, was investiert werden muss und an Kosten da ist, auch gedeckt werden kann.
Auf jeden Fall. Ja, ich denke, das Thema Gebühren ist auf jeden Fall auch irgendwann mal eine eigene Podcast-Folge wert. Denn in der Tat, das erleben wir häufig, dass die Leute zwar wissen, wie viel sie irgendwie für Energie, für Strom zahlen, aber wie viel man da eigentlich pro Jahr oder wie wenig pro Jahr für Abwasser, für Trinkwasser dann am Ende auf der Nebenkostenabrechnung steht, ist vielen nicht bewusst. Und
total.
Was dafür geleistet wird, wirklich
aber
erheblich.
Aber was man ja weiß, ist, wie viel man für einen Kaffee bei Starbucks bezahlt. Das ist ein Vielfaches von dem, was man für mehrere tausend Liter Wasser zahlt.
Ja, also, oder auch für die Flasche Wasser im Restaurant.
Absolut, also, absolut. Ja.
Da ist sicherlich auch noch gewissermaßen gewisse Hebel drin. Ja, aber Berlin ist ja nicht nur Hauptstadt. wir hatten es vorhin angesprochen, sondern Berlin ist auch Hotspot für Startups. Für Startups insbesondere auch mit einem sozialen Anspruch. Sie hatten erzählt, dass sie dass das etwas wäre, was Ihnen auch am Herzen liegt. Wie kann denn Berlin gezielt Social Entrepreneurs auch im Bereich Wasser, Hygiene und Umwelt fördern? Und welche Rolle könnten dabei Kooperationen mit kommunalen Unternehmen denn auch spielen?
Also wir haben ja eine Reihe von Unternehmensförderprogrammen. Das ist ja unsere Aufgabe als Senatswirtschaftsverwaltung, dass wir eben unsere Unternehmen auch gerade in ihrer Startphase unterstützen. Also für uns ist das Thema Unternehmensgründung ganz wichtig. Das Thema Ausgründung aus Universitäten, der Transfer von Wissenschaft zu tatsächlich ökonomischer Tätigkeit. Das sind alles Themen, die wir unterstützen. Wir sind Startup-Standort Nummer 1 in Deutschland. Wir haben eine sehr hohen Anspruch, auch Gründungsförderung im Bereich soziales Unternehmertum zu tun. Da gibt es auch diverse Förderprogramme für. Wir haben das Gründerinnenstipendium, Gründerstipendium natürlich, den Gründungsbonus. Wir haben viele Programme, die sich auch gezielt an Frauen richten, weil wir sehen, dass es da ein Missverhältnis gibt. Also bei den Startups haben wir 1:5, also auf 5 Startup-Gründungen kommt eine Frau. Bei über alle Unternehmen hinweg ist das Verhältnis 1:3, auf 3 Gründungen eine Frau. Das ist zu wenig. Ja. Und da müssen wir eben schauen, dass wir da eine größere Repräsentanz auch hinbekommen und wirklich auch abbilden, was möglich ist in dieser Stadt. Und das bedeutet, dass man eben auch manchmal unterschiedlich behandeln muss, um tatsächlich das volle Potenzial heben zu können. Sonst erhöht man ja nur das Niveau, auf dem der Unterschied stattfindet. Und insofern sind das für uns ganz wichtige Punkte. Und wir sehen eben, dass gerade die kommunalen Unternehmen natürlich per se schon eben einen gemeinwohlorientierten Unternehmensanspruch haben, dass wir da auch eine Mitarbeiterschaft haben, die sehr gemischt ist und die eben auch eine Chance für die Stadt ist, gerade auch in der Zusammenarbeit mit Startup-Unternehmen. Insofern Berlin als Gründungsmetropole, aber eben auch als Stadt, die sich um eine gute öffentliche Daseinsvorsorge kümmert, das zusammenzubringen, ist eine Chance. Und das gilt natürlich auch für den Bereich der Wasserwirtschaft.
Sehe ich auch so. Vergangenes Jahr ging ein Bild durch die Medien, in dem abgebildet war, als Robert Habeck mit einer Gruppe weiblicher Gründerinnen, darunter auch Nina Heine von Shit2Power, ein Unternehmen bei uns im Bereich der Wasserwirtschaft, zum Digitalgipfel nach Portugal gereist ist. Und aus meiner Sicht wirklich ein starkes Zeichen für Vielfalt und Zukunftsorientierung. Jetzt vor einigen Wochen dominierten in der Wirtschaftsberichterstattung wieder Bilder, wo primär weiße Männer, wobei man hier nicht mal mehr primär sagen muss, wo weiße Männer in Anzügen abgebildet waren und das durchaus doch mir persönlich zu bedenken gibt. Ja, mit dem Gründerinnenstipendium, Sie hatten es ja gerade auch angesprochen, setzen Sie aus meiner Sicht ein klares Gegenzeichen. Was braucht es aus Ihrer Sicht zusätzlich noch, um mehr Frauen in Technologie- und wasserbezogenen Bereichen zu bringen, auch dass sie dort gründen? Mir als Ingenieurin begegnen mehr Männer in den Ingenieurwissenschaften als Frauen. Wie schaffen wir es da gezielt, Vielfalt zu stärken, um auch in den technischen Bereichen Frauen zu fördern?
Ich würde sagen, indem man früh anfängt. Es geht um Vorbilder, es geht um letztendlich das Wimmelbuch im Kindergarten, bei dem ja auch Berufsbilder dargestellt werden. Wer macht eigentlich was? Es geht darum, was in der Schule an Träumen vermittelt wird, an Möglichkeiten. Und es geht am Ende auch um Berufsorientierung und die Frage, wer eigentlich die Chance hat, auf gerade bei Gründungsförderung auf dem Venture Capital Markt eine Chance zu haben. Und da sehen wir große Unterschiede. Wir haben eine sehr hohe ungleiche Verteilung der Venture Capital Akquise zwischen Männern und Frauen. Also Männer akquirieren viel, viel mehr Venture Capital Wagniskapital als Frauen. Haben es leichter, sich mit ihren Unternehmensideen durchzusetzen in Finanzierungsrunden.
Sind vielleicht häufiger auch von ihrer Idee überzeugter, oder?
Ja, es geht ja auch darum, wer entscheidet denn eigentlich darüber, wer welchen Zuschlag kriegt.
Ja, das stimmt.
Wer ist denn eigentlich Venture Capitalgeber? Häufig Männer. So, und Männer fördern Männer. Das ist nicht immer so, aber wir sehen eben tendenziell, dass es schon darum geht, dass wir in allem, was wir da machen, darauf achten müssen, dass es weibliche Vorbilder gibt, dass es Netzwerke gibt, wo Frauen, die was machen, sich zusammentun. Wir haben hier in Berlin eine Unternehmerinnenakademie, wo ein Unternehmerinnenstammtisch. Wir machen gezielt Netzwerkarbeit für weibliches Unternehmerinnentum, weil wir wollen, dass Frauen ihre Potenziale voll entfalten und weil wir wollen, dass sie zusätzliche Unterstützung bekommen. Und mir wird da manchmal auch vorgeworfen, ja, ob das denn nicht ungerecht ist, dass wir jetzt spezielle Förderung für Frauen machen. Und dann muss ich immer sagen, na ja, also solange wir so ein Missverhältnis haben bei der Verteilung von Wagniskapital, bei der Verteilung von Gründungszahlen, bei der Frage, wer eigentlich in Führungspositionen geht und Unternehmen führt und auch wirklich über hohe Investitionssummen verfügt, solange wir diesen riesen Unterschied haben, kann es nicht eine Frage von Ungerechtigkeit sein, wenn man mehr für die Frauen tut, sondern es geht darum, den Gap kleiner zu machen. Und das fängt mit dem Dream Gap an, den Kinder haben. Wenn sie Mädchen und Jungen fragen, wovon träumst du, was du werden willst, dann gibt es schon im Kindesalter den Unterschied, wovon die Jungen und Mädchen träumen.
Mhm.
Und es ist eben seltener, dass Mädchen sagen, ich will Ingenieurin werden.
Ja.
Und wie kriegen wir das hin? Wir können es nur, indem wir selber Vorbilder schaffen und indem die Frauen, die das schon gemacht haben, die in Führung sind, in vielleicht Frauen untypischen Berufen, auch als Beispiel nach vorne gehen, auch in die Berufsorientierung gehen, mit jungen Leuten reden, indem wir andere Frauen ermutigen, zu sagen, du kannst das, ja, frag dich nicht, ob du gut genug bist dafür. Das beschäftigt mich während meines ganzen, auch politischen Lebens, weil in der Politik ist ja auch nicht anders.
Auf jeden Fall.
Wir sehen eben, dass es große Unterschiede innerhalb der Parteien gibt und ich sag mal, ein Innovationsgipfel und Investitionsgipfel beim Bundeskanzler, der nur aus Männern mit offensichtlich biodeutscher Herkunft und Ü50 Durchschnittsalter besteht, das kann nicht die Breite der Vielfalt unserer Gesellschaft abbilden. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es in dieser Runde keine einzige Frau gegeben haben könnte, die da reingepasst hätte. Weil das wird ja auch häufig gesagt, wir haben eben keine guten Frauen, wir würden ja gerne. Da möchte man dann immer gerne antworten, dann guckt noch mal bitte genauer hin.
Mhm.
Es gibt die guten Frauen. Ja. Im Studium, im Abitur, da waren sie ja noch da. Also irgendwo müssen sie ja sein. Und wenn sie nicht da sind, dann wurden sie nicht ausreichend berücksichtigt. Und das muss man kritisieren, immer.
Ja.
Und das ist für mich ein auch politisches Lebensthema, diese Unterrepräsentanz von Frauen in allen Bereichen, immer wieder zu thematisieren, dagegen anzugehen und zu sagen, ja, seit 1919, seit das Frauenwahlrecht eingeführt wurde, ist eine Menge erreicht worden. Das ist richtig. Aber lange nicht genug. Und wir brauchen, um wirklich das volle Potenzial einer Gesellschaft zu heben, alle, die da in dieser Gesellschaft sind. Und wenn eben nur in einer Gruppe, die über die Zukunft entscheidet, nur Männer da sind, dann fehlt was. Und dann ist das nicht gerecht und dann ist es auch nicht das beste Potenzial, was genutzt wird. Und das müssen wir immer wieder deutlich machen. All diejenigen, die auch in Verantwortung stehen, auch als Frauen, aber auch als Männer. Und ich bin bei weitem nicht so unterwegs, dass ich sage, ja, jetzt hier nur für die Frauen gegen die Männer, überhaupt nicht. Es gibt viele kluge Männer, die das längst verstanden haben, mit denen muss man sich verbünden. Ja, sonst wäre auch 1919 nie das Frauenwahlrecht eingeführt worden, weil da waren es nämlich alles kluge Männer, die gesagt haben, ja, wir stimmen dafür, dass das so kommt.
Ja, wir müssen die Vielfalt, die wir abbilden, einfach leben. Wir bei der DWA unterstützen beispielsweise auch mit einem Mentoring-Programm gezielt Frauen, aber auch junge Menschen, weil wir einfach sagen, wir müssen schaffen, dass wir gemischter werden, dass man dort einfach den, ja, die Chancen, die sich bieten, dann auch gleich verteilen. Wollen wir zum Schluss kommen noch mit einer Kurzfragerunde. 2, 3 schnelle Gedanken, ein Satz, das Sie jeder Gründerin mit auf den Weg geben würden.
Trau dich, zweifle nie an dir selber und ein Satz würde ich sagen, das ist folgender, Frauen können alles.
Das mag ich. Was können kommunale Unternehmen von Social Startups lernen?
Wie man sehr flexibel und schnell und kreativ für Probleme, die komplex sind, gute Lösungen findet und die auch schnell und flexibel umsetzt.
Mhm, stimmt. Ihre Botschaft an alle, die mit Wasser arbeiten?
Macht weiter so.
Machen wir gerne. Ja, Frau Giffey, herzlichen Dank für das inspirierende Gespräch. Sie haben uns eindrucksvoll gezeigt, wie Wasserwirtschaft, wirtschaftliche Innovation und gesellschaftliche Verantwortung in Berlin zusammenwirken und wie wichtig es ist, diese Themen sichtbar zu machen. Ihr Engagement für die wasserbewusste Stadt Berlin, für Gründerinnen, für kommunale Unternehmen wie beispielsweise die Berliner Wasserbetriebe sind als Zukunftstreiber ein wirklich starkes Signal. Berlin hat das Potenzial, nicht nur Hauptstadt der Startups, sondern auch Hauptstadt der nachhaltigen Transformation zu sein. Und Sie gestalten diesen Weg aus meiner Sicht wirklich maßgeblich mit. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute bei Kanal Royal zu Gast waren. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert gerne Kanal Royal, teilt die Folge mit eurer Familie, euren Freunden oder euren KollegInnen. und lasst uns gerne eine Bewertung da. So helft ihr, dass Wasserfragen die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig, bleibt engagiert und bleibt vor allem wasserbewusst.